Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Es ist weiß und es ist wunderschön in vielen Teilen Deutschlands. Da gibt es heute Schnee, aber eben auch Eis und Glätte. Das hat den Verkehr auf den Straßen zeitweise lahmgelegt und auch Bahnen und Flugzeuge konnten nicht starten. Wir haben hier als erstes ein Wetter-Update für euch. Außerdem schauen wir uns genauer an, wer da gerade demonstriert gegen die AfD, gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Unter den Organisationen, die da mobilisiert haben, sind eben klassisch linke Antifa-Organisationen. Da sind aber auch Bündnisse wie Bund Stadtbraun beispielsweise, die traditionell eher der bürgerlichen Mittelschicht sozusagen entspringen.
Sagt Janis Grimm. Er ist Protestforscher und erklärt hier auch, warum das Momentum für die Proteste gerade so wichtig ist. Und auch so ein Momentum haben ja gerade die deutschen Handballer. Gestern haben sie zwar verloren im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich, aber sie sind ja weiter und der Druck steigt, vor allem auf Topspieler wie Juri Knorr.
Also natürlich habe ich nicht immer maximales Selbstvertrauen, aber ich habe schon tief in mir drin irgendwo eine Überzeugung, dass ich natürlich auch ein guter Handballspieler bin.
Wie das Mentaltraining für die Spieler aussieht, damit sie dem Druck jetzt in der Hauptrunde gut standhalten, auch das unser Thema hier im Update-Podcast vom 17. Januar. Mein Name ist Ilka Knigge. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Hier neben unserem Funkhaus in Köln, da ist so ein ganz winziger Hügel und da fahren gerade Kinder ernsthaft Schlitten. Ich hätte so gerne mitgemacht, Leute. Es ist weiß, es ist wunderschön, aber in vielen Ecken von Deutschland gerade natürlich auch ungemütlich. Ne? Es gibt ja nicht nur Schnee, sondern auch Regen und einfach heftiges Glatteis. Straßen und Bürgersteige rutschig und gefährlich. Teilweise sind keine Bahnen gefahren, Flugzeuge am Boden geblieben, Pokalspiele der DFB-Frauen verschoben. Einen Überblick über die Wetterlage und einen Ausblick auf morgen hat jetzt Anne Preger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, wo war es heute besonders glatt?
Also besonders groß war die Glatteisgefahr da, wo Regen auf gefrorenen Boden gefallen ist. Und das war vor allem in einem Streifen so in Rheinland-Pfalz und Hessen, so von Trier bis Frankfurt am Main der Fall. Und nicht nur da, auch sonst in der Südhälfte von Deutschland vor allem gab es viele, viele Unfälle, vor allem mit Blechschaden. Allein im Saarland, das ja nicht so groß ist, waren es Hunderte. Und in der Eifel ist der Fahrer eines Transporters gestorben, der ist gegen einen Baum gefahren. Zum Teil waren Straßen wegen des Glatteises auch gesperrt, auch Abschnitte von Autobahnen. Auf der A8 hat sich ein Auto auf der glatten Fahrbahn sogar auch überschlagen. Und zwischenzeitlich waren Teile von der A5, der A6 und auch eben der A8 gesperrt, damit die überhaupt erstmal enteist werden konnten.
Das ist wirklich heftig. Wie ist die Lage gerade am Frankfurter Flughafen?
Also am größten Flughafen von Deutschland ging wegen des Eisregens zwischenzeitlich kaum noch irgendwas. Also da konnten keine Flüge mehr starten. Zeitweise die Hälfte der Flüge dieses Tages wurden gestrichen. In München gab es auch hunderte Streichungen. Immerhin zum Nachmittag hin konnten dann in Frankfurt wieder einzelne Maschinen starten. Das Problem ist da ja jetzt gar nicht so sehr vielleicht die Landebahn, wie man denken könnte, sondern die Eisbildung auf Flügeln und am Rumpf von Flugzeugen. Weil das ist nämlich ein echtes Sicherheitsrisiko, weil Eis da die Flugeigenschaften einer Maschine verändert. Man kann Flugzeuge zwar zum Beispiel mit Alkohol-Wassermischungen enteisen, aber wenn man das dann einmal gemacht hat, muss die Maschine dann eben auch direkt starten können und darf dann nicht zu lange auf ihren Startslot warten müssen.
Schauen wir mal auf den Bahnverkehr. Wie ist da die Lage?
Also auch im Zugverkehr gab es wetterbedingte und gibt es immer noch wetterbedingte Verspätungen. Das liegt auch daran, dass die Bahn zum Beispiel ihre ICE-Züge auf den Schnellstrecken vorsorglich weniger schnell hat fahren lassen. Mhm. Und weil der Wintereinbruch auch im Nachbarland in Frankreich heftig ist, fallen auch etliche Schnellzüge zwischen Frankfurt bzw. Stuttgart und Paris heute aus. Und laut Bahn-Webseite offenbar morgen auch noch. Wobei es einen Trost gibt, also die Zugbindung wurde heute für Zugtickets aufgehoben. Das heißt, man kann dann geplante Reisen, die heute eigentlich angedacht war, einfacher verschieben.
In einigen Regionen in Deutschland schneit es außerdem noch heftig. Ich habe es gerade auch schon gesagt, selbst hier in Köln. Das ist wirklich nicht normal, ne?
Und noch mehr schneit's, ist schon was Besonderes, ja. Noch mehr schneit's in höheren Lagen, also in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, auch in Thüringen, im Bergischen Land und im Sauerland. Da können es bis zu 40 Zentimeter Neuschnee werden. Darüber freuen sich im Sauerland Menschen sicherlich, die Zeit für Wintersport heute Nachmittag haben oder vielleicht auch in den kommenden Tagen. Diejenigen, die allerdings jetzt mit dem Bus von der Arbeit nach Hause wollten, wird es im Zweifelsfall eher nicht gefreut haben, weil in bergigen Regionen jetzt zum Nachmittag hin in vielen Ecken echt der Busverkehr komplett ausgesetzt wurde wegen Schnee und Eis.
Wie geht es denn morgen mit dem Wetter jetzt weiter?
Also es ist noch Vorsicht angesagt. Also bis morgen früh gilt in weiten Teilen von Deutschland immer noch eine Unwetterwarnung bis 4 Uhr morgens vom Deutschen Wetterdienst wegen Glätte und Schnee. Es bleibt zum Teil auch noch stürmisch, aber es soll dann so nach und nach anstelle von Eisregen nur noch schneien. Und der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Lage sich am Donnerstag, also morgen, dann so nach und nach entspannt. Aber muss man dazu sagen, es bleibt kalt und es bleibt zum Teil auch noch glatt. Also gut überlegen, vorsichtig unterwegs sein. Heute waren ja Schulen zum Teil geschlossen in Nordbayern, in Hessen, in NRW. Und inzwischen ist klar, dass das in einigen Städten und Kreisen auch morgen noch gilt. Ob der Unterricht dann komplett ausfällt oder ob die Schüler zu Hause lernen, das entscheidet jede Schule selbst. Nette Nachricht vielleicht, die dich dann auch freut. Nachmittags kann dann zum Teil auch die Sonne durchkommen. Und wenn man dann Zeit und Lust und die Möglichkeit hat für Wintersport, dann gibt es da zum Beispiel in den Mittelgebirgen, wie zum Beispiel im Sauerland, offenbar gute Bedingungen fürs Rodeln und fürs Skifahren.
Das sind gute Neuigkeiten. Aber alle Infos zum Winterwetter, ob gut oder nicht gut, hatte an der Stelle Anne Prieger. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
30.000 Menschen sind gestern Abend in Köln auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus, gegen die AfD und Rechtsextremismus zu demonstrieren. Das fühlt sich ja langsam wirklich wie so ein Wettbewerb an. Welche Stadt kann die meisten Teilnehmenden vorzeigen? Weitere Demonstrationen sind ja für diese Woche angemeldet. Und wir haben uns hier gefragt, wer kommt eigentlich zu den Demos? Sind das Leute, die Politik interessiert sind, die vielleicht auch eher links sind? Oder ist das jetzt die sogenannte Mitte? Dieser Demonstrant hier gestern in Köln sagt:
Ich würde mich jetzt nicht als super Linken betrachten, aber es ist halt initial natürlich irgendwie von sehr linksorientierten Menschen organisiert. Und das ist natürlich sowas, was so ein bisschen aufstößt. Auf der anderen Seite muss es vielleicht auch so sein. Und ich finde es halt so schön eigentlich, dass offenbar halt so viele Leute halt aus der viel zitierten Mitte der Gesellschaft halt irgendwie da sind. So, ne?
Stimmt der Eindruck? Also ist das jetzt diese Mitte, die demonstriert? Das kann uns Protestforscher Janis Grimm sagen. Er ist von der Freien Universität Berlin. Herr Grimm, wer geht denn zu den Demos? Ist das eine Bubble, also eher links, eher politisch interessiert oder doch sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Meinungen?
Ja, gute Frage. Beides und keines von beiden, würde ich sagen. Zum einen ist es natürlich so, wir müssen uns erstmal fragen, inwiefern dieser Begriff Mitte hier überhaupt noch so trägt. Die Mitte ist, weiß Gott, nicht mehr sozusagen das moderate Spektrum zwischen links und rechts. Das hat sich sehr, sehr stark verschoben, auch in den letzten Jahren. Das heißt, die Mitte ist ziemlich fragmentiert und die Mitte ist ziemlich divers. Wenn man sich jetzt konkret diese Proteste eben anguckt, muss man halt sagen, wer daran teilgenommen hat, ist eine ganz bunte Mischung aus verschiedenen Segmenten der Gesellschaft. Da ist sicherlich wenig Rechtes dabei, das ist natürlich klar. Aber da unter den Organisationen, die da mobilisiert haben, sind eben klassisch linke Antifa-Organisationen oder Bündnisse gegen rechts. Da sind Parteien oder Parteijugendorganisationen, wie zum Beispiel die Jusos München. Da sind aber auch Bündnisse wie Bund Stadtbraun beispielsweise, die traditionell eher der bürgerlichen Mittelschicht sozusagen entspringen. Ja.
Also ich würde da raushören, ja, das ist jetzt die Mitte, die da steht. Und vielleicht aber nicht minus den Teil der Mitte, der sich eher irgendwie rechts ansiedelt, ja?
Ich würde sagen, eben die Frage ist eben Mitte, ob Mitte rechts oder ich würde sagen, es ist ein breiter Querschnitt der Gesellschaft vielleicht. Ein breiter progressiver Querschnitt der bürgerlichen Gesellschaft, ja. Mit Ausnahme eben von Akteuren, die sich eher rechts verorten. Da sind sehr viele dabei, die auch früher schon mobilisiert haben gegen rechts. Aber da sind auch Leute da, die jetzt zum ersten Mal da sind.
Ja.
Und da sind Leute, die sehr lange nicht mehr auf der Straße da waren und die jetzt wieder sozusagen reaktiviert werden zum ersten Mal seit langem.
Genau, das hat man ja auch viel gesehen, dass Leute sagen, jetzt bin ich mal wieder oder zum allerersten Mal auf der Straße. Gestern in Köln war man ja auch überrascht, dass so viele gekommen sind, 30.000. Wie ist das? Zieht dann einfach die Berichterstattung und eben dieses Bewusstsein in anderen Städten, da waren Leute auch auf der Straße, jetzt gehe ich auch?
Das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die da oft zusammenkommt. Also man muss sich das vor Augen führen, es ist jetzt echt 5 Jahre her, dass das letzte Mal so viele Menschen gegen die AfD und auch gegen so einen Rechtsruck auf die Straße gegangen sind, wie jetzt beispielsweise am Sonntag oder auch gestern. Und damals gab es diese bundesweite AfD-Demo, die Aufrufen der Clubszene und anderen Akteuren gefolgt haben. Und dann später gab es nochmal eben dieses riesige Unteilbar-Bündnis nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz. Aber seitdem, muss man sagen, sind große Mobilisierungen ziemlich lange ausgeblieben. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Akteuren, die sicherlich desillusioniert waren für eine Weile. Und deswegen, daher rührt auch die Überraschung. Und als jetzt sozusagen diese Umbruchpläne oder diese Potsdam-Konferenz eben bekannt wurde, wurde das wahrscheinlich bei vielen so als neues Trigger-Event wahrgenommen. Mhm. Wo man jetzt eben nochmal einen Versuch startet. Und das entwickelt dann eine gewisse Eigendynamik. Man sieht, okay, da gibt es Zulauf. Lass uns versuchen, jetzt dieses Momentum zu nutzen. Momentum ist ganz wichtig in solchen Mobilisierungsphasen, gerade am Anfang.
Herr Grimm, weitere Demos sind ja jetzt geplant, zum Beispiel am Freitag in Hamburg oder am Samstag in Dortmund, in Köln auch nochmal am Sonntag. Was muss denn jetzt passieren, damit dieses Momentum nicht verpufft, sondern damit daraus eine Bewegung wird?
Die Frage ist, inwiefern es gelingen kann, eben an so einem Aktionskonsensus über längere Zeit festzuhalten und nicht dann einzelne Themen da reingrätschen können, die dann Spaltungspotenzial bilden. Mhm. Also momentan zum Beispiel kann man sich sehr gut natürlich hinter der Forderung vereinigen, dass es Konsequenzen geben muss für diese Konferenz, ja, weil das so ein Extremereignis war, dass es ganz einleuchtend ist für ganz viele, das geht nicht, ja, das ist verfassungsfeindlich. Mhm. Kommen wir dann zu sowas wie dem AfD-Verbot? Da ist die Gemengelage schon eine ganz andere. Ja, da gibt es auch viele Stimmen, die sagen eben, ja, das ist strategisch nicht sinnvoll. Das birgt schon das Potenzial für die ersten Spaltungen. Ähnlich auch natürlich Petitionen wie die Aberkennung von Grundrechten für Herrn Höcke und Ähnliches. Das heißt, die Frage ist, inwiefern schafft man einen Aktionskonsens, der über dieses eine Ereignis, diese Konferenz und die Korrektivrecherchen eben hinausgeht. Ich denke, dafür gibt es viel Potenzial. Es stehen sehr viele Wahlen an in nächster Zeit, wo auch rechte Parteien sicherlich Wahlerfolge vorweisen werden. Das heißt, man wird genug Anlässe finden dafür. Aber ganz wichtig eben ist, dieses Momentum beizubehalten. Da spielen auch die mediale Berichterstattung dazu eine wahnsinnige Rolle. Da wird das aufgenommen als eine Chance, ja? Oder wird das, so wie das zum Beispiel bei Fridays for Future bei der letzten Mobilisierung nicht mehr so riesig war, eben eher gewertet als, ja, das ist zwar schön und gut, dass überall viele Menschen auf die Straße gehen, aber halt keine 100.000, ja. Also dieses Framing macht wahnsinnigen Unterschied, inwiefern auch gerade Menschen, die noch nicht organisiert sind, das als Chance zu sehen, zu sagen, okay, jetzt, ich war schon immer gering rechts, ja, irgendwie abstrakt, ich habe vielleicht links oder mittig gewählt, aber jetzt, das reicht nicht mehr, ich muss jetzt auch auf die Straße, ja. Und wenn die das Potenzial darin sehen, dann kann das eine Eigendynamik entwickeln, die dann langfristig auch tragfähiger ist.
Sagt Janis Grimm, er ist Protestforscher an der Freien Universität in Berlin und hat uns eingeordnet, wie sich die Gruppen bei den Demos in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus zusammensetzen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Essen ist politisch. Das beweist der internationale Tag der italienischen Pasta. Der ist heute. Und die rechte Regierung Italiens, die nimmt das zum Anlass, um ordentlich Promo für ihr Essen zu machen. Die Axiom 3 Space Mission, die sich heute kurz nach 23 Uhr zur ISS aufmacht, die hat nämlich Pasta an Bord. Ob das so astronautennahrungsmäßig püriert ist oder nicht, das klären wir jetzt mit Deutschlandfunk Nova-Reporter und Koch Christian Schmidt. Denn wir wollen Pasta-essende Astronauten zum Anlass nehmen, um über Konsistenzen von Essen zu sprechen. Mhm. Konsistenzen sind sehr wichtig. Christian, was wird es denn auf der ISS da zu essen geben?
Also sehr klassisch Nudeln mit Tomatensauce und zwar nicht püriert. Das war früher mal, ne? So, aber Teller und so Klettbänder, die sie dann an die Tische machen, die machen das möglich, dass nichts wegfliegt. Oder sie löffeln das aus einer Dose oder aus dem Beutel, so macht man das mittlerweile, aber so können die Astronautinnen und Astronauten auch relativ normal essen in der Schwerelosigkeit. Mhm. Und ja, es gibt ein italienisches Forschungsprogramm, das das Essen im Weltraum untersucht. Natürlich geht es da hauptsächlich um italienisches Essen. Da ist die rechte Regierung, hast du gesagt, sehr stolz drauf. Aber Forschende bestätigen, die Konsistenz, also so die Textur auch von Essen, die ist wirklich sehr wichtig. Das macht die Leute da oben dann glücklicher am Ende beim Arbeiten. Astronautennahrung ausschließlich aus der Quetschflasche gibt es nicht mehr. Und warum die Konsistenz so wichtig ist, das können wir jetzt mal sehr gerne probieren.
Bitte, du hast Pasta dabei, habe ich gesehen. Spaghetti mit Tomatensauce?
Und was zum Pürieren. Ich habe die bessere Version dabei. Tagliatelle al Ragù, also das Original aus Bologna. Mm. Soll es auch auf der ISS so geben. Ich habe mich extra heute mit Liebe für dich in die Küche gestellt.
Oh, ich weiß das zu schätzen, Christian.
Mit Veggie-Hack auch. Aber jetzt werde ich was Fieses tun. Hier sind die Spaghetti Bolognese, also die Tagliatelle. Und dann zack.
Oh.
Wir machen das jetzt mal so, wie es früher im Weltall war. Wir pürieren das einmal schön durch. So.
Christian Schmidt steht hier mit dem Pürierer.
Und aus diesem schönen Farbenspiel von Weiß und Rot Ist jetzt so eine braune Masse geworden.
Mm, lecker.
Du darfst probieren.
Ja, bitte, bitte. Ja, bitte reich mal rüber. So.
Bitte einmal braune Masse probieren. Das sieht schon eklig aus, ne?
Ja, es ist geschmacklich weiterhin okay, aber es fehlt
Mühe gegeben,
was.
Ja. Ja. Es, ja, du sagst, es fehlt was. Also wir wollen ja bei einer Pasta die verschiedenen Bisserlebnisse haben. Ne? Eine Nudel, die gerade eben noch al dente war. Auch feste Proteinstückchen, wie hier beim Hack, teilweise noch knusprig angebraten. Das wäre schon schön. Ne? Eine weiche Soße auch noch dabei mit Tomatenstückchen. Karottenstreifen sind auch noch drin. Wenn uns das fehlt, ist das irgendwie underwhelming. Das ist kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Schmeckt nur nach Soße.
Ich habe dir auch was hier vom Original aufgehoben.
Danke.
Deutlich besser als das püriert. Jetzt würde ich gerne noch ein Experiment mit dir machen. Ich habe einen Brei schon für dich vorbereitet in diesem Gläschen.
Ja, ich sehe das hier. Mhm.
Das war mal leckeres Essen. Auch das habe ich püriert. Du musst jetzt rausfinden, was das ist. Du kannst mal dran riechen.
Also ich sag schmecken. Vom Geruch her, ich weiß nicht, ob du dich das traust, aber es riecht nach Currywurst, Pommes, Mayo.
Ja. Noch was dabei?
Ja. Irgendwas mit Röstzwiebeln vielleicht?
Nee.
Liege ich da komplett mit falsch?
Nein, du warst schon sehr nah dran. Es ist Pommes mit Curry-Ketchup und Schnitzel ist noch mit reinpüriert. Ein Veggie-Schnitzel auch, damit hier keiner irgendwie eine Lebensmittelvergiftung kriegt.
Okay.
Ja. Also du merkst, die Konsistenz ist wichtig. Dein Gehirn ist so auf Konsistenz trainiert, dass wenn die wegfällt, hast du echt Probleme rauszufinden, was das ist. Selbst wenn der Geruch und der Geschmack ja am Ende genau gleich sind, irgendwie mit Schnitzel und Pommes, ist auch das Thema, das Lebensmittelingenieuren immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe mit Christian Zacherl gesprochen. Der ist beim Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und der forscht daran, wie man Fleischersatz herstellen kann. Und er sagt, der Geschmack ist eigentlich gar kein Problem. Dann nimmt man einfach dieselben Gewürzmischungen wie bei echtem Fleisch. Aber die Konsistenz nachzubauen, das ist die Königsdisziplin, meint er.
Die Muskelfaserstruktur haben die eben richtig. Und dieses Biss, dieses Juiciness, diese Yumminess, also dieses herzhafte Reinbeißen wollen verursachen, aber gleichzeitig dann auch saftig sind. Das ist wirklich sehr schwierig irgendwie nachzustellen. Dass man eben auch wie ein angenehmes Steak oder Schnitzel das gleiche Biss- und Saftigkeitsverhalten hat.
Wir mögen das Wort Saftigkeitsverhalten.
Saftigkeitsverhalten.
Ne? Also da wird mit Maschinen dran gearbeitet, diese Fasern mit Druck und Hitze zu bearbeiten, mit sogenannten Extrudern oder mittlerweile auch mit einem 3D-Drucker. Also Konsistenz ist key.
Ja, habe ich gemerkt. Man weiß sonst nicht, was es ist und so richtig, richtig schmecken tut es auch nicht.
Du merkst das auch daran, dass die meisten Beschwerden über schlechtes Essen, wenn man mal so nachdenkt, das sind Sachen mit Konsistenz und Textur.
Ja, ne? Krankenhausessen.
Trockenes Brot, zähes Fleisch, klumpige Soßen oder so eine matschige Gurke irgendwie. Das sind alles Störer für uns und das wollen wir nicht haben. Wir haben das einfach im Laufe unseres Lebens gelernt, wie das eigentlich zu sein hat.
Und deshalb schmeckt püriertes Spaghetti Bolo auch nicht. Christian Schmidt hat uns erklärt, wie wichtig die Konsistenz beim Essen ist. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2025, nach ihrer 100. gemeinsamen Folge, ist Schluss. Nemetz und Wachtfeitel alias Bartitsch und Leitmeier, die beiden Münchner Tatortkommissare, die sagen Servus, war ja sowieso schon eine irre lange Zeit, die beiden Schauspieler dabei waren, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ein Dritteljahrhundert im selben Job, beim selben Arbeitgeber, hat sich heute doch eigentlich einiges verändert auf dem Arbeitsmarkt. Macht man doch eigentlich nicht mehr, oder? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben, der wollte wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir überhaupt mehr als, sagen wir mal, 10 Jahre denselben Job machen.
Carinas erster Job überhaupt war Köchin. Nach ihrer Ausbildung war sie noch für ein paar Monate angestellt, aber sie kam dann recht schnell an den Punkt, an dem sie dachte, das ist mir alles viel zu anstrengend und dafür auch zu schlecht bezahlt, hat sie uns vor einiger Zeit mal in einer Ab 21 gesagt.
Ich hatte in einer kleinen Küche gearbeitet und dort war Wochenende immer die Hölle los. Und ich habe mir halt überlegt, so für die Zukunft, ja, wenn ich mit 50, 60 Jahren, das schaffe ich nicht mehr.
Sie hat den Job gecancelt und komplett umgesattelt. Eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn begonnen, zur Fahrdienstleiterin.
Ja, ich wollte halt komplett weg von der Gastronomie, was ganz, ganz anderes machen.
Was ganz anderes machen oder zumindest Job und Arbeitgeber wechseln, vorstellen kann sich das offenbar eine Mehrheit der Angestellten. War gerade das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vom Beratungsunternehmen Ernst & Young. Für fast 2/3 der Befragten ist es demnach eine Option, den Job zu wechseln. 6% suchen sogar aktiv nach was anderem und weitere 20% schauen gelegentlich nach Alternativen.
Ich denke, dass sich die Bedürfnisse stark verändert haben, dass so etwas wie Qualität der Arbeit wichtiger geworden ist.
Das ist Martin Brussig, Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen.
Es gibt immer wieder so Berichte, die zeigen, dass in der jungen Generation eben sehr wichtig ist, dass die Arbeit stimmen muss, eine hohe Orientierung an der Work-Life-Balance, am Ausgleich zwischen Arbeit und privaten Interessen. Das spricht eher dafür, dass viel gesucht und häufig gewechselt wird.
Wer seine Ausbildung oder sein Studium beendet hat und dann einen Job sucht, der probiert heute möglicherweise ein bisschen mehr herum als früher, sagt Brussig. Wenn was nicht passt, werde schneller und häufiger gewechselt, so wie es Carina gemacht hat.
Es gibt aber eben auch Berichte, die zeigen, dass auch unter den jungen Leuten, in der jungen Generation, es nach wie vor ein sehr hohes Interesse an Beschäftigungssicherheit und damit eben auch an Stabilität gibt.
Und irgendwann ist der Zug dann sowieso abgefahren. Weil je länger wir im selben Betrieb arbeiten, desto unrealistischer wird ein Jobwechsel auch.
Die Leute haben dann eben auch Jobs gefunden, müssen Häuser abbezahlen, sind in Familie, die Kinder gehen zur Schule. Das sind alles Sachen, die halten Leute dann tatsächlich auch in ihren bestehenden Jobs.
Und daran hat sich nicht viel verändert. Sich theoretisch vorstellen zu können, den Job zu wechseln, das ist das eine. Der Wechsel an sich, das andere. Durchschnittlich sind die Menschen heute immerhin noch knapp 11 Jahre im gleichen Betrieb. Das sind Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel von 2019. Und die waren auf demselben Niveau wie 25 Jahre zuvor.
Es ist also nicht zu sehen, dass die Beschäftigungsdauern rückläufig sind. Es mag Bereiche geben, in denen das der Fall ist, aber es gibt andere Bereiche, wo das nicht der Fall ist.
Auf dem Bau zum Beispiel oder in der Gastro, da ist Arbeit eher kurzfristig angelegt. Im Gegensatz zu einer Beamtenlaufbahn oder der Arbeit als Bankangestellte. Generell gilt, Menschen mit höherer Qualifikation, also mit Fachschul- oder Meisterabschluss wie in vielen Handwerksberufen, die bleiben mit über 14 Jahren am längsten in einem Betrieb. Geringqualifizierte ohne Berufsabschluss hingegen weniger als 9 Jahre. Denn in Krisenzeiten sind sie oft die Ersten, die entlassen werden, wie ja das Beispiel Gastro während der Pandemie gezeigt hat. Auch wenn der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance zuletzt größer geworden ist, gerade in unserer Generation, die flexibler und weniger arbeiten will, Teilzeit, 4-Tage-Woche, Homeoffice, wir wechseln dadurch bisher nicht deutlich häufiger den Job. Zumindest noch nicht, sagt Arbeitsmarktforscher Brussig. Denn die digitale Transformation wird die Arbeitswelt nochmal radikal verändern, sagt er. Viele Jobs würden durch Automatisierung und KI wegfallen, ganz neue entstehen.
Und der andere große Punkt ist die sozialökologische Transformation, also die Dekarbonisierung der Wirtschaft wird auch erhebliche Veränderungen nach sich ziehen. Und das sind so Gründe, mit denen es plausibel wird, dass die Fluktuation zunehmen wird.
Auch weil wir zukünftig mehr Wahlmöglichkeiten haben werden. Stichwort demografischer Wandel. Die Babyboomer gehen gerade in Rente, in unserer Generation kommen weniger nach. Das Angebot an Arbeit wird dadurch größer. Wo sieht sich denn zum Beispiel Carina, die nicht mehr Köchin, sondern Fahrdienstleiterin bei der Deutschen Bahn ist, in 10 Jahren?
Ich denke immer noch bei der Deutschen Bahn, weil das dachte ich vorher auch nicht. Das ist echt ein super Arbeitgeber. Und ja, vielleicht immer noch auf dem Stellwerk als Fahrdienstleiterin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was war das eigentlich für ein Spiel gestern? Die deutschen Handballer, die halten gegen einen der Top-Favoriten, gegen Frankreich bei der EM dagegen und können sich sogar aus dem Rückstand rausarbeiten.
Was ist hier los? Die deutsche Mannschaft war -4 hinten und ist jetzt mit einem vorne. Hören Sie sich diese Stimmung an.
Und dann hinten raus reicht's leider doch nicht. Frankreich gewinnt 33-30 und zieht mit einem Vorteil in die Hauptrunde ein. Aber Deutschland ist ja auch dabei und muss jetzt die Nerven behalten. Gar nicht so einfach bei so einer Heim-EM, bei der es plötzlich viel mehr abgeht als sonst so im Handball. Wie trainieren die Spieler das mental? Das weiß Markus Raab. Er ist Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Sporthochschule in Köln. Herr Raab, viele Spieler haben noch nie oder nur selten vor so vielen Menschen gespielt wie jetzt bei dieser EM. Muss man die Spieler speziell darauf vorbereiten, vor allem vor einer Weltrekordkulisse von über 50.000 Fans wie in Düsseldorf beim ersten Spiel?
Ja, das muss man. Und das passiert im Leistungssport üblicherweise auch schon in der Jugend und systematisch in den Leistungszentren, dass sowas wie mentale Vorstellungen, sportpsychologische Verfahren eingesetzt werden, die auch auf solche Wettkämpfe und besonderen Situationen vorbereiten. Allerdings kann man im Training ganz schlecht 55.000 oder so Zuschauer simulieren.
Wie macht man das konkret? Sie haben gerade von Simulation gesprochen. Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben.
Ja, es gibt eine Reihe von sportpsychologischen Trainingsverfahren, zum Beispiel die mentale Vorstellung. Man simuliert die Situation, in die man kommt. Man geht auch in diese Halle und trainiert und stellt sich vor, wie man spielt. Man hat natürlich auch taktische Absprachen. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Teilbereich, der ist nämlich die Emotionskontrolle, dass man sich nicht nur zu hoch reguliert oder zu niedrig reguliert. Das macht man durch Selbstgespräche, macht man durch Vorstellungstraining und macht man vor allem auch durch Routinen. Also man versucht einen ganz bestimmten Ablauf einzuhalten, damit man sich ganz konkret auf diese wichtigen Spiele vorbereiten kann und abhängig von der Wichtigkeit und den Randbedingungen, zum Beispiel dem Heimvorteil in der eigenen Europameisterschaft, wird das auch nochmal spezifisch angepasst.
Manche Spieler, die tragen jetzt bei dem Turnier vielleicht eine besondere Verantwortung, wie Juri Knorr, der ist 23 Jahre alt und jetzt schon Spielmacher, oder vielleicht David Späth, der zweite Torwart, der ist ja erst seit wenigen Monaten in der A-Nationalmannschaft. Muss man auf solche Spieler nochmal ganz speziell eingehen?
Ja, also mittlerweile gibt es eigentlich im Leistungssport, auch wenn es um Mannschaften geht, eine sehr individualisierte Vorbereitung und Anpassung an solche Situationen. Das heißt, einige der Personen muss man etwas pushen, andere muss man runterregulieren, damit eben in so einem Wettkampf nicht gleich ein starkes Foul passiert oder eben so ein Gegenangriff verschlafen wird. Und das wird genau gemacht. Bei den Jungspielern gibt es auch eine klare Rollenverteilung. Bei den Torhütern ist ja klar, wer Erster und Zweiter ist und wie diese Absprachen laufen. Und deswegen kann das auch ganz gut funktionieren. Allerdings muss man ja auch sagen, die Jungen in der Mannschaft waren ja auch schon Weltmeister in Deutschland. Ja. Also das ist natürlich auch eine besondere Chance, dass die jetzt schon mit einer Erfahrung reinkommen, die viele Personen, die 21 oder 23 sind, nicht haben.
Sie haben eben schon das Stichwort Heim-EM genannt. Ich meine, so psychologische Arbeit, die wird wahrscheinlich bei allen Top-Teams in der Vorbereitung gemacht. Welchen Unterschied macht es aber denn dann, wenn man zu Hause spielt und wenn der Druck zu Hause da ist, aber auch die Freude da ist?
Ja, zunächst einmal gibt es ein Heimvorteil, der ist sportpsychologisch untersucht und zeigt auch statistisch, dass Heimmannschaften etwas höhere Wahrscheinlichkeiten haben zu gewinnen als die Auswärtsmannschaften. Das ist erstmal gut, weil die sind ja an das Training, an die Umgebung, haben weniger Anreisen, vielleicht auch andere Faktoren, die da reinspielen, die haben sie nicht. Und deswegen gibt es diesen Heimvorteil. Es gibt ganz wenige Studien, die sagen, dass die Fans die Heimmannschaft zur Niederlage klatschen, die also sagen, der Druck wird dann so hoch, die Erwartung, dass sie dann nicht mehr frei aufspielen können. Und das ist genau die Aufgabe der Trainer und der Sportpsychologen, das so zu regulieren, dass das eben als Unterstützung wahrgenommen wird und das als Herausforderung wahrgenommen wird und nicht als schwierige Bedingung.
Das scheint ja so im Großen und Ganzen gelungen zu sein. Gestern trotzdem die Niederlage für Deutschland gegen den Mitfavoriten Frankreich. Wie motiviert man die Spieler denn jetzt für das schwere Spiel morgen gegen Island?
Ja gut, der Trainer ist selbst Isländer, da wird er die richtigen Worte finden, hoffe ich. Aber es ist so, dass wir üblicherweise solche Momente einer starken Mannschaft und eines Teamgefühls nicht nach einer Niederlage wieder aufgeben. Die haben ja davor in der Vorrunde die Spiele gewonnen, sie haben in den Vorbereitungen gegen Portugal gewonnen. Also die haben schon ein Selbstkonzept, das positiv ist und das sie gewinnen können. Und sie können das auch einschätzen, dass man gegen Olympiasieger oder Weltmeister anders gewinnen oder verlieren kann als gegen jemanden ganz unten in der Rangliste. Also, und deswegen wird das aus meiner Sicht jetzt für Island eher der Fall sein, dass man das Frankreich-Spiel vergisst und sich sofort auf die neuen Gegner und die Taktik und Technik einstellt.
Also da ist so einmal kein Mal und jetzt kann man einfach weitermachen und das darf sich jetzt nur nicht summieren, ja?
Richtig, es gibt sogar sowas wie eine magische Zahl 3. Wenn ich jetzt dreimal verliere oder dreimal gewinne, erzeugt das in uns etwas anderes, als wenn das jetzt einmal ein Ausrutscher ist oder einmal ein Zufallsgewinn. Und deswegen bin ich sicher, wenn sie jetzt die nächsten 1-2 Spiele gewinnen, wird eher dieser positive Effekt dazu führen, dass wir hoffentlich genug Punkte haben, um weiterzukommen.
Ach ja, das heißt, Sie sagen gut, dass wir das dritte Spiel jetzt hier noch nicht gewonnen haben, ja?
Ja, es hätte auch einen positiven Effekt gehabt und natürlich auch statistisch, weil wir ja 2 Punkte mehr mitnehmen in die Hauptrunde. Aber es macht nicht so stark negativen Effekt, wie man das manchmal denkt.
Sagt Markus Raab, er ist Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Sporthochschule Köln. Und wir haben auf die deutschen Handballer geschaut. Das nächste EM-Spiel morgen gegen Island. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Gerne, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.